leicht es geht. Okay, lass uns mal Hohebeten, Richter Kapitel 6 aufschlagen. Das ist das Kapitel, was ich gestern Abend oder gestern Nachmittag gelesen habe. Und da geht es, in Vers 1 bis 5 wird eine Krise beschrieben, in die das Volk Gottes gekommen ist, weil sie den Herrn verlassen haben. Und zwar sind die Midianiter gekommen, ein sehr großes, mächtiges Volk, und die haben die Israeliten unterdrückt und ihnen jede Ernte weggenommen, alles, was sie irgendwie essen konnten, auch jedes Vieh haben sie gestohlen und weggeschleppt, und sie haben immer wieder das Land Israel ausgeplündert und überfallen. Und dann heißt es in Vers 6, so wurde Israel durch die Midianiter geschwächt. Und da haben die Israeliten das getan, was irgendwie Sinn macht zu tun. Sie haben gebetet. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Vers 6, da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen. Gottes Antwort in Zeiten der Krise sind Propheten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Krise habt und ihr betet, dass eine Lösung zustande kommt, dass irgendwie die Krise weggeht und wieder der Normalzustand zurückkehrt. Und also als die Midianiter zum Herrn geschrien haben, sie bestimmt nicht geschrien, Herr, send uns einen Propheten, sondern sie haben geschrien, Herr, vernichte die Midianiter, nimm uns weg, oder wir würden, oder ja, beschütze uns, oder lass uns irgendwie, bring einen Führer hervor, der uns anführt und der uns vereinigt, oder ja, schlag sie mit Krankheit und lass uns endlich wieder unsere Ernten einholen und dass wir versorgt werden, so wie du es verheißen hast. So stelle ich mir das vor, dass sie so gebetet haben. Sie haben zum Herrn geschrien wegen der Midianiter. Aber Gott hat ihnen eine Gebetserhörung geschickt, mit der sie nicht gerechnet hatten, in Form eines Propheten. Gottes Antworten in Zeiten der Krise sind Propheten. Das ist eine große, etwas sehr Schlimmes, dass in unserer charismatischen Szene diese Wörter prophetisch und der Prophet so entwertet wurden, dass jeder, der ein Bild sieht, wenn er betet, ein prophetisch begabt ist, oder dass wenn wir für dich beten und dann haben wir einen prophetischen Eindruck und dann sprechen wir in dein Leben hinein, dass das ein Prophet ist. Und das ist weit gefehlt an dem vorbei, was die Bibel als Prophet bezeichnet. Es gibt prophetische Gaben, das heißt Worte der Weissagung und Worte der Erkenntnis, die wir in die Herzen oder in das Leben von Menschen hineinsprechen, um sie zu ermutigen, um einfach Gottes Stimme für sie in der Situation zu sein. Aber das Amt eines Propheten ist etwas ganz anderes. Ein Prophet weissagt zur Gemeinde als Ganzes. Ein Prophet weissagt und prophezeit zu einem Volk, zu einer Nation. Und was ist das? Er sagt, also viele denken, Prophezeiungen sind Zukunftsvorhersagen. Das stimmt aber, wenn wir das auf den kleinsten, also auf das kleinste und mindeste runterbrechen, was Prophetie ist, ist es nicht unbedingt eine Zukunftsvorhersage. Prophetie kann Zukunft vorhersagen, aber Prophetie ist nichts anderes als die Stimme Gottes sein. Das auszusprechen, was Gott denkt, was er sagt, und zu demonstrieren, was er fühlt. Gottes Antwort in einer Krise ist nicht ein Pastor, ein Hirte. Auch wenn wir uns manchmal in unseren Krisen uns gern einen Hirten wünschen würden, der uns kommt und sagt, ach du armer Guter, und jetzt streiche ich dich und mach mal den Dreck da weg und jetzt kommen wir, ich schick dich auf die frische Weide und führe dich zu frischen Wassern und salb dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Das ist total wichtig und wir brauchen Hirten, wir brauchen Pastoren, die Gemeinde so umgehen. Aber Gottes Antwort in einer Krise ist nicht ein Hirte, sondern Gottes Antwort in einer Krise ist ein Prophet. Ein Hirte, jetzt sage ich mal das Wort, was ich eigentlich nie verwenden will, aber ein Hirte identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Er schaut, wie geht es den Leuten, wie fühlen die sich, und das beeinflusst ihn und er macht sich eins mit ihnen. Er weint mit denen, die trauern, und er freut sich mit denen, die sich freuen. Und das ist total was von Jesus. Ich würde es in keiner Weise irgendwie abschwächen oder sagen, dass das nicht weniger wert ist oder sowas. Aber der Prophet ist ganz anders. Der Prophet schaut auf Gott und identifiziert sich mit Gott. Seine Gefühle nimmt er an als seine eigenen und kommuniziert sie. Seine Worte nimmt er an und kommuniziert sie. So, und Gottes Antwort in Krisenzeiten ist eine prophetische Stimme. Ein Prophet oder eine Prophetin, meinetwegen, die das Wort des Herrn verkünden. Und oft ist es eben nicht das, was wir hören wollen. Wenn ein Prophet nur das sagt, was dir irgendwie gefällt und dein Dienst und deine Berufung und der große Segen, den der Herr über dich ausschütten will, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das entweder dass es stark vermischt ist oder dass es überhaupt nichts mit Prophetie zu tun hat. Ein Prophet hat die schlimmste Aufgabe, die es eigentlich gibt in der Bibel, ist, dem Volk Gottes das zu sagen, was sie eigentlich nicht hören wollen. Sie zurückzurufen zum Herrn. Und das bedeutet immer, wegzurufen, zu sagen, weg, geht weg von dem Götzendienst, geht weg von den Sünden, geht weg von eurer Untreue gegenüber Gott. Und kommt zurück. Der Prophet konfrontiert und fordert heraus. Weil Gott nämlich nicht das Volk Gottes bestätigen will in seiner Sünde und in seinem Kompromiss, sondern er möchte sie herausholen. Weil es ist die Sünde, es ist der Kompromiss, der sie letztendlich in die Krise gebracht hat. Das Problem vom Volk Gottes waren ja gar nicht die Midianiter. Das Problem vom Volk Gottes war ihr Götzendienst. Und wenn du dann liest, was der Prophet sagt, ist nichts anderes, als er zitiert die Bücher Mose. Er zitiert das Wort Gottes und sagt, ihr sollt, komm, lass uns das mal lesen. Da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, zu den Kindern Israels, und der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Jetzt könnten wir herkommen und sagen, ja wie jetzt? Das soll ein Prophet sein, der hat einfach nur die Bibel genommen und vorgelesen. Das hatten wir alles schon auf der Bibelschule und im Seminar. Und ich habe ja meinen Jahresbibelplan schon gelesen, das kenne ich alles schon. Das ist ja nichts Neues. Aber das ist ja eben gerade das Herzensanliegen des Propheten, nicht etwas Neues zu bringen, sondern zurückzuführen zu dem Alten. Und wir haben so unsere Probleme mit prophetischen Stimmen. Leonard Raven hat gesagt, Wir machen alles für sie, wir bauen, also für die uns vorangegangen sind, so die großen Glaubensvorbilder. Jeder hat so seine großen, die er denkt, boah, ey, so wie der oder so wie die, das inspiriert mich und ich will auch mal in die Richtung so werden und das beeindruckt mich und das waren richtige Vorbilder. Wir machen alles mit denen, wir schreiben Bücher über die, wir lesen Bücher über die, wir machen Vortragsreihen über diese Vorbilder, wir bauen sogar Denkmäler für diese Vorbilder. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, sie zu imitieren. Und wie die Propheten damals, so geht es den Propheten heute. Zu Lebzeiten verachtet und verabscheut von dem Großteil des Volkes Gottes. Und dann, wenn sie gestorben sind, man sagt, boah, das war ein Mann Gottes. Oh, wie sehr wir ihn vermissen. Wenn du zum Beispiel an John Wesley denkst, oder an William Booth, der so viel, Jonathan liest gerade die Biografie von ihm, William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der so viel einzustecken hatte, zu seinen Lebzeiten, der so brutal verfolgt wurde, der wurde, also Lügen über ihn verbreitet in christlichen Artikeln, er wurde kritisiert für seine Methoden, er wurde mit Steinen beworfen, da gab es Gegenbewegungen, die extra nur gegründet wurden, um die Heilsarmee zu vernichten. Und dann kamen sie da mit ihren Instrumenten und mit ihren Uniformen und General William Booth ging voran und die Steine flogen nur so und blutig sind sie da angekommen, wo sie hin wollten. Und dann sagt er noch spaßeshalber, jetzt lasst euch fotografieren. Weil das war, damals musste man da ganz lange stillstehen und dann. Und es war erst in den letzten 2-3 Jahren oder in den letzten 5 Jahren seines Lebens, dass er anerkannt wurde als ein Mann Gottes. Dass er anerkannt wurde als jemanden, der die Lösung hatte in Zeiten einer Krise. Und als er dann tot war, waren 30.000 oder so waren bei seiner Beerdigung. Und der König oder der Königin, ich glaube, es war eine Königin in der Zeit, nee, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, König oder Königin, die hatten vergessen, sich eine Karte zu buchen für die Beerdigung. Und dann mussten sie da mit allen anderen hingehen und die Königin saß neben einer Prostituierten, die sich bekehrt hatte durch den Dienst von William Booth. Und heute gibt es Denkmäler für William Booth und für John Wesley und für John Bunyan und für Zinzendorf und Georg Müller und für all die, wo wir denken, boah, so will ich auch mal werden. Wir bauen Denkmäler für sie. Aber wir imitieren sie nicht. Das ist eigentlich gar nicht mein Thema heute. Aber irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, das als Einführung zu geben. So, beten wir mal. Vater, ich danke dir für das 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du dein Wort gesandt hast. Dein Wort hat so viel Kraft, ist so machtvoll. Du sagst, du hast durch Paulus den Apostel gesagt, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dir anbefohlen zu sein, Gott, heißt dem Wort Gottes anbefohlen zu sein. Welches die Kraft hat, euch ein Erbe zu geben unter denen, die geheiligt sind. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu erhalten, hat die Kraft, uns ein Erbe zu geben. Es hat die Kraft, uns zu lehren, zu unterweisen, uns zu trösten, uns zu ermutigen, uns zu führen, zu leiten, uns zu konfrontieren. Oh Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns redest und dass du zu uns sprichst, auch da, wo wir in Krisen sind, dass du eben heute ein prophetisches Wort sendest, was vielleicht sich nicht so mit großen Tamtam und mit so spricht daherkommt, aber was ins Herz trifft und was zerschneidet zwischen Seele und Geist und was durchdringt bis ins Innerste. Und da im Zentrum unseres Seins eine Veränderung bewirkt. Ja, das kannst nur du. Das kannst nur du durch deine Salbung und durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns heute so ein Wort sendest und so ein Wort schickst. In Jesu Namen. Amen. So, wie ihr wisst, die 10 Gebote stehen in 2. Mose Kapitel 20 und wir machen heute in dieser Predigtreihe weiter. Und ich hatte in der Vorbereitung ein paar Probleme, weil das ein sehr kurzes und sehr einfaches Gebot ist, was wir jetzt gleich lesen. Und zwar steht das in Vers 15, das ist das 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Im Grunde könnte man daraus jetzt eine 5-Minuten-Predigt machen. Der ein oder andere würde erleichtert aufatmen. Ich fange gleich mal an. Mit dem ersten Punkt. Und da geht es um buchstäbliches, physisches Stehlen. Stehlen bedeutet, dass ich heimlich von jemandem etwas entwende, was mir eigentlich nicht gehört, für meinen eigenen Besitz. Das ist Stehlen. Ganz anders als Rauben. Diese Frau, die hier durch Dresden marschiert und die Tankstellen ausraubt, er hat schon 4 Tankstellen. Haben sie gefasst? Echt? Ich fand das ja so spannend. Ich hätte auch noch einen Raubüberfall mit... Wurde bestimmt irgendwann mal ein Film draus gemacht. So, auf jeden Fall, diese Frau marschiert ganz offen, unverblümt mit ihrer Pistole in die Tankstelle und sagt, Geld oder Leben, ja, Hände hoch, ich will die Kohle her damit. Und dann nimmt sie das Geld, das ist ein Raub. Das ist ganz offen, das ist nicht versteckt und heimlich, das nennt man Rauben. Aber stehlen ist etwas ganz anderes. Stehlen wäre, sie geht in die Tankstelle und wenn niemand guckt, zack, ist das Ding weg. Und sie marschiert heimlich wieder raus und hofft, dass es niemand mitkriegt. Das ist Stehlen. So, und Gott sagt uns hier, wir sollen nicht stehlen. Und das bedeutet, wir sollen nicht stehlen. So, jetzt seht ihr, was ich für ein Problem habe mit der Predigt. So einfach ist es. Was dir nicht gehört, davon hältst du dich fern, das kannst du dir nicht einfach nehmen. Das haben wir alle schon in der Grundschule gelernt, wenn es gut kommt, noch eher. Etwas, was wir unseren Kindern grundsätzlich beibringen. Du kannst dir nicht einfach etwas von einem anderen Kind wegnehmen. Wenn, dann musst du fragen, hallo, darf ich bitte das auch haben? Kannst du das bitte mit mir teilen oder sonst irgendwas? Aber einfach wegnehmen, das geht nicht. Das ist Stehlen. Ja? Soweit kommen wir alle mit, oder? Dazu habe ich auch sogar noch einen anderen Bibelvers außer den. Epheser 4, Vers 28. Die Gemeinde musste das aus irgendeinem Grund auch hören. Hier sind diese praktischen Anweisungen, die uns Paulus gibt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind und alles neu gemacht worden ist, der Heilige Geist in uns gewirkt hat. Da heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wow, das ist echt tiefe Theologie. Ja? Sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Das Gegenteil von Stehlen ist nicht Stehlen, sondern das Gegenteil von Stehlen ist Geben. Und vielleicht können wir das auf die Spitze treiben und in Extremen formulieren und sagen, entweder du stiehlst oder du gibst. Es geht nur das eine oder das andere. Und Christus selbst hat uns ja gesagt, geben ist seliger als nehmen. Steht übrigens nicht in den Evangelien, sondern wird von Paulus zitiert. Ein mündlich übertragenes Wort Christi, was nicht in den Evangelien steht. Halleluja. Geben ist seliger als nehmen. Die Wurzel von Diebstahl, von Stehlen, ist Selbstsucht und Eigennutz. Das Gegenteil davon ist, dass wir geben. Das, wozu uns Jesus aufgerufen hat. Geben in Liebe. Nicht für mich selbst zu leben, sondern für den anderen. Und wahrscheinlich stimmt das, dass wenn ich keinen Lebensstil des Gebens habe, dass ich an der einen oder anderen Stelle stehle. Denn Gott hat gesagt, wenn wir mal Sprüche aufschlagen, ich hoffe, die Schriftstelle finde ich jetzt, Sprüche. Die Sprüche sind weg. Hinter Hiob sind die, ne? Hinter Psalm. Kennt euch alle so gut aus. So, Sprüche. Ich denke, es ist Kapitel 3, bin mir aber nicht sicher. Oder Kapitel 4. Hier, Vers 27, Kapitel 3, Vers 27. Verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Jemand Elberfelder? Kann das jemand mal auf Elberfelder vorlesen? Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht steht, es zu tun. Das Gegenteil von stehlen ist geben. Und Gott durch Salomo sagt hier, wenn du geben kannst, aber es für dich behältst, dann hast du ein Problem. Er sagt es nicht hier, dann hast du gestohlen, aber er weist uns ganz klar an und sagt, wenn du geben kannst und du siehst jemanden, dem es gebührt, auf Deutsch, der es braucht, dann gib es ihm. Geben oder stehen. So, ich denke, das ist für uns alle nichts Unbekanntes. Wenn du ein Problem mit Stehen hast, dann tu Buße. Gib das zurück, was du gestohlen hast, beziehungsweise bezahle das, was du schuldig bist. Und lass dir, ja, und mach's nicht mehr. Und wenn du die Abhängigkeit hast, zu stehlen, wie nennt man das? Klaustrophobie. Kleptomanie. Stimmt. Was ist Klaustrophobie? Ach so. Ich dachte, weil ich halt Clown und Klaustro, aber na, okay. Ich habe nicht studiert. Halleluja. Okay. Also wie nochmal, wie nennt man's? Kleptomanie. Das wäre jetzt irgendwie einfach gewesen. Klaustrophobie, das ist, wenn du Clown, okay. Also Kleptomanie, wenn du ein Kleptomane bist, stimmt so heißt, und du abhängig bist davon zu klauen und es nicht lassen kannst, dann hast du höchstwahrscheinlich ein Problem mit dämonischem Einfluss, die sich in dir breit gemacht haben. Und du kannst, wenn du umgekehrt bist, Befreiung erleben. Und du sagst, mit diesen Sünden will ich nichts mehr zu tun haben. Das Blut Jesu soll mich reinigen, Vater, vergib mir. Und dann schmeißt du diese Dämonen raus, die dich in diese Abhängigkeit gebracht haben. Amen. So, jetzt können wir hier ein großes Amen sagen und haben das Thema abgeschlossen, aber irgendwie, also meine Notizen enden auch wirklich hier an der Stelle, aber ich merke, dass Gott natürlich noch mehr zu sagen hat. Und wenn wir Jesaja Kapitel 48 aufschlagen, sehen wir, dass wir natürlich nicht nur physisch stehen können, wo wir in ein Geschäft gehen oder bei jemandem zu Gast sind und dort heimlich was mitgehen lassen, sondern dass es auch einen anderen Diebstahl gibt. Jesaja 48, wir lesen mal Vers 11. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, sagt Gott. Wenn wir über die Anatomie eines Propheten sprechen und darüber, was Prophetisches ausmacht, dann ist es zuallererst und zuvor, das und übrigens auch eines Apostels, trifft auch auf den Apostel zu, dann ist das größte und wichtigste Anliegen seines Lebens die Ehre Gottes. Und ich denke, dass Gott nicht nur Einzelne zum Propheten macht, sondern dass es auch prophetische Gruppierungen geben kann. Das sehen wir auch ganz klar aus dem Wort Gottes. Und ich habe den festen Glauben und die Zuversicht, dass es auch prophetische Gemeinden geben kann, deren oberstes Anliegen es ist, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Das Thema von Gottes Ehre, dieses Anliegen, dass Gott die Ehre bekommt, die nur er verdient, ist ein zentrales in der Bibel. Und wenn ihr euch erinnert, vor anderthalb Jahren ungefähr, waren wir auf der Gemeindefreizeit und habe ich dieses Bild aufgezeichnet. Ja, jetzt erst bei Köhlers habe ich das auch nochmal nachskizziert. Und der allererste Punkt, das was ganz oben stand, war Gott, Gottes Ehre. Alles, was wir tun, alles, was wir machen im frommen Bereich, um Gott zu dienen, auch natürlich nicht nur im frommen Bereich, ja, was ist das schon? Auf Arbeit ist auch frommer Bereich, überall musst du fromm sein. Dein ganzes Leben soll Gott Ehre bringen. Ihn zu ehren als den, der er ist, das ist das Allerwichtigste. Und im Kontrast dazu ist die Hauptcharakteristika der Hurengemeinde, die Gemeinde, die von Gott abgefallen, ja, Thomas hat's hier, danke, das können wir das nochmal zeigen. Thomas hat das mal schön hier verbildlicht und veranschaulicht, ganz oben die Verherrlichung Gottes, seine Ehre. Und im Kontrast dazu ist das Hauptcharakteristika der Hurengemeinde, wenn wir mal Offenbarung Kapitel 17 aufschlagen, wo diese Gemeinde, diese abgefallene von Gott, von Gott abgefallene Gemeinde beschrieben wird. Und da lesen wir hier, das ist doch Kapitel 18. Es ist Kapitel 18, Vers 7, wo es dann schon um das Gericht der Hure geht. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte, also eigentlich Punkt. Das Hauptmerkmal der Gemeinde, die von Gott abgefallen ist, ist, dass sie sich selbst verherrlicht. Und hier geht es nicht unbedingt um eine Körperschaft, dass wir sagen können, im Iran, alle die da sind, ja, da wo früher Babylon waren, das ist die Hure jetzt. Oder dass wir sagen, katholische Kirche, alle da drin, das hätten wir gern, ne? Das ist schön leicht und abgrenzbar. Hure Babylon ist keine Institution, sondern ist eine Herzenshaltung. Und in den besten charismatischen Kreisen wird es Christen geben, gibt es auch heute schon, die von dem wahren Grundsatz des Glaubens und von den Herzensanliegen Gottes abfallen und die sich selbst verherrlichen. Sie üben ihren Gottesdienst nicht aus, damit Gott geehrt wird, obwohl ihre Worte das alles sagen, ja, wir sind Gott die Ehre, Gott ist mitten unter uns und wir machen Lobpreis für ihn und wir predigen, um ihm zu gefallen und wir leben so, dass es ihm gefällt. Die Worte stimmen alle, dieses Vokabular ist das Korrekte. Aber tief innen drin verherrlicht sie sich doch selbst. Sie verherrlicht nicht Gott, sondern sich selbst. Vielleicht denkst du, David, das ist so kompliziert. Können wir es nicht irgendwie einfacher machen, dass wir sagen, die sind in der katholischen Kirche, die sind in der Lutherkirche, dann sagen wir einfach mal, das ist jetzt die Hure. So, die sind abgefallen und ich muss einfach nur austreten aus dem Club und dann bin ich richtig und bin auf der richtigen Straße, was auch immer da kommt. Das würde, so ein Denken widerspricht völlig dem, was uns die Bibel offenbart, weil Gott ist der Gott, der auf das Herz schaut. Und du kannst in der reformiertesten, ja, so nennt man das ja, Thomas mir beigebracht, reformierte Theologie, du kannst, die haben die korrekte Lehre, die korrekte Doktrin, die können dir alles aufsagen, aber im Herzen verherrlichen sie sich selbst. Und dann kannst du die haben, wo du denkst, meine Güte, was die alles glauben. Die lesen ja kaum die Bibel und dann kannst du die ganzen Gründe auflisten, warum der da schlecht ist und abgefallen ist, aber im Herzen dient er Gott. Wir hätten das gern so einfach. So herrlich deutsch. Herrenrasse, Untermensch. Wir hätten das gern so einfach, aber so einfach ist es eben nicht, weil Gott auf das Herz schaut. Und deswegen sagt er, mehr als alles, ihr denkt wahrscheinlich bei der Predigt immer dasselbe, mache ich auch, Halleluja, aus Überzeugung, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn es kann passieren, und jetzt schlagen wir den Bogen zu unserem Thema, dass wir die Ehre Gottes stehlen für uns. Und hier trifft es wunderbar zu. Nicht ein Rauben, ein offenes betet mich an, feilt von mir nieder, singt mir Lieder. Groß und wunderbar. Nee, sondern ein heimliches, ein klammheimliches für sich einheimsen. Für was auch immer. Das muss noch nicht mal sein für eine Predigt, die du vor allen hältst oder wenn hier die Musiker, ja, Thomas und Jana, gesalbt dahin spielen und dann ein Lob dafür bekommen, sie sagen, ja, ich hab's gemacht. Sondern das kann auch sein, dass du die Toiletten putzt, dass du eine Deko aufstellst, dass du was auch immer du irgendwie machst und jemand kommt und sagt, ey, das hast du so super gemacht. Und in deinem Herzen hast du so einen Buchungsvorgang, ja? Ich weiß nicht, wie ihr euch mit Buchhaltung auskennt, aber man kann ja da immer, ich hatte das ja alles in der Lehre mit hier aktiver und passiver und vom Minus zum Plus. Nee, das war Reinhard Bonke. Auf jeden Fall buchst du das heimlich auf dein eigenes Konto. Nicht auf Gottes Konto. Na klar, du sagst natürlich, Gott allein die Ehre. Halleluja. Ich gebe das Lob direkt weiter. Selbst wenn du das sagst, die Realität in deinem Herzen kann völlig anders aussehen. Neulich habe ich David mal hier morgens getroffen und habe dann überspitzt gesagt, weil ich mich an den Bibelvers erinnern musste. Wir sind beide gerade auf Arbeit gegangen und da ist man ja immer so, weil man es immer bis auf die letzte Sekunde hinausschiebt. Ihr wisst ja, wie das ist. Und dann bin ich, er war gerade am Fahrrad und ich kam raus und ich so, David, der Herr segne dich, lieber Bruder. Ich wünsche dir einen guten Tag. Und er hat gesagt, ja, ich wünsche dir auch einen guten Tag. Irgendwie so hat er geantwortet und dann habe ich gesagt, in den Sprüchen steht, einer sagt seinem Nächsten Gottes Segen und ich wünsche dir einen gesegneten Tag oder sowas und als Fluch wird es ihm angerechnet. Und so sind wir auseinandergegangen. Das war die Kurzpredigt am Morgen. So wisst ihr, wie das ist, wenn man mit mir in einem Haus wohnt. Und das ist so verrückt. Meine Worte können sagen, der Herr segne dich. Ihr könnt die Bibelstelle später mal finden. Der Herr segne dich. Oh, du bist so wunderbar. Gott hat die besten Pläne für dein Leben. Und es ist so schön, dich zu kennen. Und wir gehen zusammen und wir folgen dem Herrn nach. Und als Fluch wird es dir angerechnet. Du sagst Segen, aber Gott sieht, es ist ein Fluch. Warum? Weil deine Herzenshaltung bestimmt, was es in Wirklichkeit ist. Deswegen, grundsätzlich, sei lieber erstmal still. Zwei Ohren, ein Mund. Ich sage nicht, dass wir erst irgendwie jahrelange, quälend, langsame Heiligungsprozesse durchschreiten müssen, um dann irgendwann mal ein gutes Wort zu sagen. Überhaupt nicht. Ich sage aber, pass auf dein Herz auf. Achte darauf, wie dein Herz eingestellt ist. Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Die Ehre Gottes stehlen für sich. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo genau das passiert ist. Lass uns mal Apostelgeschichte aufschlagen, Kapitel 4. Ich fange gleich mal mit dem Heftigsten an. Damit ihr geschockt seid und alles danach, da könnt ihr euch wieder erholen. Wir lesen mal Vers 34. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also hier sehen wir, wie die Gemeinde angefangen hat. Mit gewaltigen, die Menschen waren bewegt im Herzen. Mose sagt zum Volk, jeder, den sein Herz bewegt, der bringe ein Opfer. Und dann haben sie gebracht und gebracht und gebracht. Und Mose hat gesagt, stopp, das reicht ja, das ist schon wieder viel zu viel. Und dann haben sie eine Stoppzufuhr gebracht, aber ihr Herz wurde bewegt, dass sie gesagt haben, ich will Anteil haben an diesem Werk. Und genauso wurde das Herz von diesem Joses, der dann später nur noch Barnabas genannt wird, bewegt. Einen Acker, seinen Lebensunterhalt, was ihm quasi Gewinn gebracht hat, was ihm Essen gebracht hat, das zu verkaufen und vor die Füße der Apostel hinzulegen. Und dann waren da in Kapitel 5, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, Ananias und Sapphira, seine Frau, die gesehen haben, boah, wie die sich gefreut haben über den, die haben mir sogar einen neuen Namen gegeben. Der hat alles verkauft, was er hatte. Und jetzt sehen die den alle an als den Sohn des Trostes, den Gott gebraucht hat. Das wollen wir auch. Wir wollen nicht der Not aushelfen, den die Leute hatten, die Leute hatten, sondern wir wollen für uns etwas. Und manchmal kann der frömmste Dienst, so heilig er auch ausschauen mag, doch dann nur ein Dienst für sich selbst sein. Und dann verkauften sie alles von, oder dieses, was hatten die, ein Haus und ein Grundstück? Genau, ein Grundstück, Vers 1. Sie verkauften ihr Grundstück und dann haben sie heimlich, nicht vor der Gemeinde, ja, komisch, ne? Haben sie heimlich das aufgeteilt. Haben ein Stück für sich da ja aufs Konto gepackt. War ja keine kontrollierende Gemeinde, die haben nicht die Kontoauszüge gefordert. Ich weiß auch nicht, warum ich so auf Witze komme heute. Und dann sind sie zu den Aposteln gekommen und haben großspurig angekündigt, wir haben, der Ananias, wir haben unser Grundstück verkauft. Und das ganze Geld lege ich zu deinen Füßen. Und dann kommt der Blick nach links und nach rechts. Ja, wie gucken die alle? Und Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, lässt sich nicht täuschen. Und sagt, du hast nicht Menschen belogen, was er offensichtlich ja auch getan hat. Aber er hat gesagt, das Problem, da sieht man sein Herzensanliegen. Sein Herzensanliegen war nicht, was denken die Menschen oder hat er Menschen belogen, sondern wie hat er sich gegenüber Gott verhalten? Hat er Gott die Ehre gegeben? Und sagt, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Komm, wir lesen das mal. Petrus aber sprach, Vers 3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf. Ja, das ist die Jugendgruppe. Sie hüllte ihn ein, sie trug ihn hinaus und sie begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. 3 Stunden. War immer noch Gottesdienst. Verrückt, oder? Was war das für ein Kinderdienst? Übernatürlicher Erweckungskinderdienst. Ohne zu wissen, was sich ereignet hatte, da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Es gibt eine Furcht Gottes, die mit seiner Ehre zu tun hat, die nicht eine Furcht ist, die durch Verdammnis irgendwie erzeugt wird, dass ich denke, oh, ich habe das Gesetz nicht gehalten und jetzt ich traue mich nicht, zu Gott aufzusehen, sondern eine Furcht vor Gott. Wie radikal er darin ist, seine Ehre für sich zu behalten. Seine Entschiedenheit, seine Ehre nicht zu teilen. Und hier geht es nicht um irgendwelche Barbaren in Germanien, die vor ihren Totem niederfallen und irgendwelche Opfer darbringen. Hier geht es um welche, die dabei waren, als alle mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Gott schaut die Person nicht an. Oder es ist nicht nur für Prediger und Leiter wichtig, obwohl es für die sehr wichtig ist, ja? Sondern für uns alle, das zu wissen, Gott schaut meine Person nicht an. Der sagt nicht, boah, der Thomas, der hat ja sogar Theologie studiert. Also, da lasse ich dem das jetzt mal durchgehen, dass er meine Ehre genommen hat. Der hat so viel schon für mich getan und so viel hingegeben für mich und hat so ein Opfer gebracht. Das wird Gott nicht machen. Gott schaut die Person nicht an. Wenn es um seine Ehre geht, wird er handeln, egal wer sie angetastet hat. Lass uns mal in der Apostelgeschichte bleiben, ein bisschen vorblättern. Muss ich gucken, ob ich das jetzt finde, ja. Ich denke, es ist Kapitel 8. Oder Kapitel. Kleinen Moment. Oder Kapitel 9. Nee, nicht ganz. Kapitel 12, Entschuldigung. Vers 20. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Zidon. Und da kamen sie einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Also hier war eine politische Krise ausgebrochen. Der Herodes war sauer auf die Bewohner von Tyrus und Zidon. Und die Bewohner von Tyrus und Zidon haben dann den Kämmerer vom Herodes für sich gewonnen, sodass sie ja dass er ein Wort eingelegt hatte. Und dann kamen sie und wollten Frieden, weil sie wussten, wenn der sich von uns abwendet, wir werden alle verhungern. Und dann heißt es, aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu: Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Das sind so die Geschichten, die einem hängen bleiben. Zwischen Vers 22 und 23 findet der Buchungsvorgang statt. Das Problem vom Herodes war nicht, dass die Menschen gesagt haben, das ist die Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Ja, die wollten ihm schmeicheln, wollten ihn loben und wollten ja, dass seine Zuneigung und dass er auf sie eingeht in ihren Bitten. Und da haben sie ihn ja schonungslos da, wie sagt man? Ja, geschmeichelt, danke, das ist das Wort. Geschleimt, ja. War eine große Schleimspur dort. Und das Problem von Herodes war nicht, dass die ihm geschmeichelt haben. Das Problem war, was ist in dem Herzen von Herodes passiert. Er hat diesen Ruhm und dieses Lob auf sich gebucht, als Gott bezeichnet zu werden. Und dann heißt es, der Engel des Herrn schlug ihn. Halleluja. Und er starb, gerade dort in seinem königlichen Gewand. Gerade noch das Lob bekommen, schon ist er umgefallen. Damit alle sehen, das ist eben kein Gott. Und von Würmern zerfressen, keine Ahnung, was da war, aber es war bestimmt nicht schön. Mein Problem ist nicht, dass ihr zu mir kommt und sagt, David, das war eine super Predigt. Wow, vielen Dank. Das ist nicht mein Problem. Früher dachte ich, das wäre mein Problem. Und da habe ich allen gesagt, ihr dürft mich nicht für meine Predigt loben. Insgeheim wusste ich, euch hat es gefallen. Hat nichts gebracht, diese komische Regel. Mein Problem ist nicht, dass jemand mich lobt für die Predigt. Genauso wie das Problem der Lobpreiser nicht jemand ist, der im Lobpreis voll aufgeht und sagt, oh, dieser Lobpreis, das war so gut. Unser Problem, mein Problem ist in meinem Herzen, dass ich das Lob für mich einheimse. Und dann sind wir wieder bei den Ältesten. Warum sollen die Ältesten keine Frischbekehrten sein? Weil sie sonst aufgebläht werden, ja, wie so ein großer Ballon. Aufgebläht werden und in das Gericht des Teufels fallen. 1. Timotheus Kapitel 3. Wofür wurde der Teufel verurteilt? Für Stolz, für Hochmut, weil er selber den Thron haben wollte, den Gott hat, weil er selbst sich die Ehre nehmen wollte. Und dann sagt er nicht, in ein Gericht des Teufels, so wie das Gott dann dem Teufel Raum geht in dem Leben überhaupt nicht, sondern in das Gericht des Teufels, dasselbe Urteil, was den Teufel getroffen hat, wird diesen treffen, der so aufgebläht ist, weil er noch nicht bereit war für so eine Verantwortung. Ja, und jetzt steht der kalte Schweiß auf Thomas und Jonathans Stirn, weil sie sich natürlich fragen, bin ich bereit? Es braucht ein tiefgehendes Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen, dass wir diese Probleme überhaupt in uns erkennen. Denn eines jeden Mannes Weg ist recht in seinen eigenen Augen. Ich denke immer, dass ich gut unterwegs bin. Es braucht Gott, der eine Außenperspektive, ja, der den Bildschirm anmacht und du siehst dich selbst, wie hier bei, na, ist egal, ich sage jetzt nicht, welcher Film das war, und dann hebst du die Hand und du siehst, auf dem Bildschirm hebt jemand die Hand und du machst so und auf dem Bildschirm passiert dasselbe und du merkst, du wirst gefilmt. Das ist das, was Gott uns mit uns machen will. Er will sich, ein Spiegel ist ein wesentlich einfaches Bild, er will uns den Spiegel zeigen. Und zwar nicht den Spiegel, wie Menschen uns sehen. Oh, da mache ich eine gute Figur. Vollmächtig, seiner Stimme. Sondern den Spiegel, dass ich mein Herz sehe. Gottes Blick ist immer der Blick auf das Herz. Nie auf das Äußere des Menschen. Niemals, nie. Und deshalb scheuen wir uns so, in die Gebetskammer zu gehen. Die Tür abzuschließen, im Sinne von eine abgesonderte Zeit zu haben, ganz allein in der Stille. Nicht mit hier Lobpreis über YouTube die ganze Zeit runterdudeln lassen, sondern ganz allein in der Stille vor Gott zu sein. Wir halten es nicht aus, weil all unser Getue, unser Gehabe, unser Gemache, womit wir Menschen beeindrucken, ja, unser vollmächtiges Bekennen von Bibelversen und guck mal, wie bibelfest ich bin und guck mal, wie viel ich hier faste. Oh, jetzt schon den 7. Tag gefastet. Oh, ich armer, ich. So, das alles beeindruckt Gott nicht. Du kannst deinen Pastor täuschen oder deinen Ältesten, du kannst den Hauskreisleiter täuschen, deinen Ehepartner täuschen, deine Kinder täuschen, du kannst alle täuschen, aber du kannst nicht Gott täuschen. Ihm kannst du nichts vormachen. Du kannst vor ihm nichts verstecken. Und die große Frage Gottes, die allererste Frage, die er jemals gestellt hat, wo bist du, Adam, wo bist du, Mensch, ist nicht eine Frage, damit Gott eine Information bekommt, sondern dass der Mensch zu sich selbst findet, also nicht humanistisch, sondern dass der Mensch zur Selbsterkenntnis kommt und versteht, in was für einem Zustand er sich befindet. Und deshalb kam ja Jesus, um uns zu retten vor eben diesem Feind, der uns so sehr bedrückt, der uns so sehr in die Krise bringt. Und das ist nicht sonst irgendwas da draußen, sondern es ist in dir drin. Jesus kam, um dich vor deinem größten Feind zu retten, dir selbst, deinem Stolz, deinem bösen Herzen. Und das ist die größte Errettung und das größte Werk von Golgatha. Und wir werden ihn in alle Ewigkeit dafür preisen, dass wir, die wir die Hölle verdient haben, gerettet sind und Kinder Gottes werden, weil er an unseren Herzen handelt. Es braucht ein tiefes Werk. Und du bestimmst, wie schnell das geht. Niemand bestimmt, wie geistlich du bist. Niemand. Außer du selber. Du kannst dir die Losung nehmen, beim Frühstück runterrattern und dann raus in die Arbeitswelt und los geht's. Und dann abends, ach, ich müsste noch mal beten und dann danke für die Frau und die Kinder und den Hund und Amen. Das kannst du machen. Oder du kannst sagen, ich möchte etwas Tieferes. Ich will meine Angst davor ablegen, in einen tieferen Wandel mit Gott hineinzukommen. Einen Wandel, der Substanz hat. Wo ich an einem Ort bin, ja, und nicht Ort im Sinne von die Kirche oder sowas, sondern wo ich mein Herz an einem Punkt der Stille bringe vor Gott und wo er anfangen kann, in meinem Herzen zu wirken. Es gibt dieses wunderbare Lied von Misty Edwards, eines der ersten, die sie überhaupt herausgebracht hat. Und da heißt es, I take my cold, cold heart. Ich nehme mein kaltes, kaltes Herz. Und ich nehme dein Wort und ich gehe dahin, wo ich allein bin. Und dann lasse ich es dich schmelzen. I take my cold, cold heart. I take my unrenewed mind. I take my word in your hand. Und dann lasse ich mich schmelzen von dir. Dann lasse ich dein Wort tief hineingehen in mein Herz hinein. Nichts anderes wird dich vor dieser Versuchung retten können, die Ehre Gottes zu nehmen. Nichts anderes als Gott selbst heranzulassen an dein Herz. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ich habe das Problem nicht. Ich kann eine Vermutung anstellen, dass du das Problem schon hast, aber noch nichts darüber weißt. Das betrifft uns alle. Und wir sagen oft, Gott hat keine Lieblinge. Und in dem Sinne stimmt das auch, dass Gottes Liebe, dass er nicht seine Liebe aufteilt und dem einen mehr und dem anderen weniger gibt, ja, so wie das ein irdischer Vater machen würde. Aber in einem gewissen Sinne hat Gott schon Lieblinge. Nicht jeder von uns hat die gleiche Offenbarung des Heiligen und des Göttlichen wie jemand anders. Es gibt verschiedene Stufen von Herrlichkeit und es kommt allein auf dich an, wie tief du hineingehen willst, wie sehr du Gott kennen möchtest. Ich hoffe, ich entzünde ein bisschen Eifersucht in euch, dass ihr sagt, boah, was der redet, das will ich auch. Also in mir wird sie angezündet. Es liegt nur an dir, nicht an jemand anders, nicht an deinem Mann und noch nicht an deinen Kindern und noch nicht an dem Leiter der Gemeinde. Halleluja. Ich bin heute nicht dort, wo ich hätte sein können. Nicht, weil ich zu viel gesündigt habe, sondern weil ich meine Zeit falsch eingeteilt habe. Weil ich die Prioritäten verkehrt gesetzt habe. Aber heute kann es wieder neu losgehen. Das ist das Wunderbare bei Jesus. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, sagt Jeremia in Klagelieder Kapitel 3, Vers 23, glaube ich. Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende, jeden Morgen neu. Und dann sagt David an einer Stelle, seine Gnade erfüllt die ganze Welt, zumindest in Elberfelder, ein Schlachter ist Güte. Und wieder an einer anderen Stelle sagt er, seine Gnade währt den ganzen Tag. Das ist eine der Dinge, die ich mir morgens manchmal bewusst mache. Wenn ich so meine Gebetszeit beginne, sage ich, Herr, deine Gnade ist heute Morgen neu. Und sie währt den ganzen Tag. Das heißt, bis heute Abend ist deine Gnade da. Und sie erfüllt die ganze Welt. Ich kann also hingehen, wo ich will, über alles Gnade. Und das ist die Gnade, die nicht in der du einfach wandelst und denkst, ja, boah, hat mit mir ja nicht mehr viel zu tun. Gott ist gnädig, ist schön, aber ich lebe jetzt mal weiter. Sondern das ist die Gnade, die du nimmst, mit der du zusammenarbeitest. Und dann fängst du an, diese Gnade auszukosten, indem du das Wort Gottes nimmst. Ein Gnadenmittel, das heißt ein Mittel, über das Gnade vermittelt wird von Gott. Ist das Wort Gottes? Ist das Gebet? Ist das Fasten? Ist das Abendmahl? Ist die Gemeinschaft? Das ist nicht irgendwie so ein, wie die Macht bei Star Wars, ja, die fliegt so rum wie die Gnade Gottes. So, die Macht, sie umgibt dich, sie durchdringt alles und egal wo du hingehst, alles ist irgendwie mit der Macht verbunden. Und die Gnade Gottes will erkannt werden, genommen werden. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 6, ich fürchte um euch, dass ihr die Gnade Gottes vergeblich empfangt. Das ist erstmal ein Drama. Noch dramatischer als Shakespeare. Und den finde ich schon sehr dramatisch. Dass Gott, der allmächtige Gott, in seiner Liebe uns Gnade schenkt und ich sie vergeblich empfange. Ich glaube, es kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als das. Was meine ich damit? Gnade Gottes empfangen. Ich habe jetzt erst einen Artikel geschrieben, den ich nicht veröffentlichen werde im Internet. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Da ging es um Kooperation mit der Gnade Gottes. In Jesaja 36 heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Kennt ihr alle, ne? War vor 2 Jahren irgendwie Jahreslosung. Das ist die zentrale Verheißung des neuen Bundes, dass Gott in uns ein neues Herz und einen neuen Geist wirkt. Aber wenn du ein bisschen vorblätterst, 18 Kapitel vorher, in Hesekiel Kapitel 18, fordert uns Gott auf, schafft euch ein neues Herz. Schafft euch einen neuen Geist. Wir als Deutsche sagen jetzt, na Moment, also jetzt Gott, musst du dich aber mal entscheiden. Soll das nun ich machen oder machst du das jetzt? Entweder oder, wir brauchen eine klare Arbeitsteilung. Und beides ist richtig. Gott will an deinem Herzen wirken. Und er tut es, indem du ihn lässt, indem du ihn dazu einlädst, indem du ihm dafür Zeit gibst. Und er ist der Einzige, der mit diesem Wunsch, die Ehre Gottes für sich einzuheimsen, der mit diesem Wunsch umgehen kann. Und der an deinem Herzen so formen und werkeln kann, dass du das, dass das herausgenommen wird und du in Christus wandest und genau wie Christus nur noch die Ehre Gottes suchst. Ich schließe vielleicht mit dem letzten Bibelvers, hoffentlich finde ich den, Johannes Kapitel 6, und dann beten wir einfach nochmal zusammen. Johannes. Ich denke, es ist Kapitel 6, bin mir aber nicht ganz sicher. Gebt mir einen Moment. Ich könnte ihn auswendig, aber ich will euch eigentlich das vorlesen. Da sagt Jesus: Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Ja, Kapitel 5, Vers 44. Hier gibt uns Jesus eines der Hauptmerkmale von einer Person, die glaubt. Und von einer Person, die glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Wir denken ja, Glauben ist nur ein innerliches Ja. Also, aber was, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Eine pure Zustimmung, das hat nichts mit Glauben zu tun. Lass uns das mal lesen. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Und Elberfelder sagt, glaube ich, aber. Steht da aber bei Elberfelder? 5, 4, und? Steht da ein und? Okay. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Hier gibt uns Jesus ein Hauptmerkmal von einer Person, die wirklich glaubt. Nicht, die hat alle Lehren und Doktrinen bejaht und genickt und dann eine Entscheidungskarte ausgefüllt, sondern eine Person, die glaubt, ist eine Person, die die Ehre Gottes sucht. Er sagt, wie könnt ihr glauben? Ihr könnt nicht glauben, wenn ihr Ehre zwar voneinander nehmt, aber die Ehre des alleinigen Gottes nicht sucht. Und wer die Ehre Gottes nicht sucht, steht sie ihm. Geben oder stehen, eins von beiden. Lass uns noch beten. Jana, kannst du vielleicht nach vorne kommen, dann können wir auch noch ein Lied singen. Vielleicht bist du hergekommen und hast gesagt, na, stehen ist nicht mein Problem. Das sind andere. Und wenn du überführt wurdest vom Heiligen Geist, während wir jetzt ein Wort gelesen haben und besprochen haben, dann mach dich doch auf, nicht im Sinne von ich gehe jetzt irgendwie buchstäblich irgendwo hin oder komm nach vorne oder so, sondern in deinem Herzen, mach dich auf. Rufe zu Gott und sag, Gott, vergib mir. Vater, vergib mir. In Malachi Kapitel 1 sagt, fragt Gott seine Priester und sagt, wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Und er fragt uns das auch heute und will uns neu ausrichten. Und der Heilige Geist unterstützt uns gnädigerweise und möchte uns helfen, indem er uns überführt und uns zeigt, wo unser Problem liegt, wo unsere Tendenz liegt, von Gott abzufallen und uns wegzubewegen aus dem Willen Gottes. Danke, Herr, für diese Überführung. Danke, Herr, für diese Zurechtweisung. Oh, ich preise dich, Vater. Du bist ein guter Vater, der mir seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Du behandelst uns nicht als Bastarde, wo es egal ist, was jemand macht und fühlt und denkt, sondern dir ist es wichtig, wie es in unseren Herzen aussieht. Dir ist es wichtig, dass wir, weil wir dich repräsentieren, dass wir dir die Ehre geben. Dir ist es wichtig, auf welches Konto wir das Lob buchen. Oh, Halleluja. Danke, Vater. Du bist ein guter Vater. Halleluja. Mach dich auf in deinem Herzen und sag, Vater, vergib mir. Und er steht nicht da mit der kalten Schulter und so, was willst denn du jetzt von mir? Sondern er steht mit offenen Armen da und sagt, hey, komm zu mir. Ich vergebe dir. Bekenn ihm deine Sünde und er vergibt dir. Er deckt das zu mit seinem Blut und er sagt, komm, heute ist ein neuer Tag. Wir fangen heute neu an. Auch wenn du meine Ehre genommen hast, wenn du bekennst und bereust und du umkehrst, ich vergebe dir. Und ich lege meine Demut in dich hinein, die Demut Christi. Ich kann die Herzenshaltung Christi, allein meine Ehre zu suchen, in dir formen. Was für eine Erlösung, wunderbarer Herr, was für eine Gnade, wunderbarer Gott, dass du uns zu einer Gemeinde machen möchtest, die deine Ehre sucht, eine prophetische Gemeinde, die das als Kernelement hat, nicht nur auf dem Papier mit schönen Bäumen, sondern als allergrößtes und tiefstes und wichtiges Herzensanliegen, die Ehre des alleinigen Gottes zu suchen. Und Herr, wir können das nicht in uns reinpressen und proklamieren und in uns reindrücken. Du musst es in uns wirken, Herr. Wir laden dich dazu ein, wir bitten dich darum.